Wenn die Führungsteams gemischt sind, dass sie dann sogar eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Je höher die Diversität in Führungsteams, desto besser schneiden die Unternehmen auch bei der Bewertung der Klimastrategie und ja, bei Indikatoren für Gewinnung und Bindung von Talenten ab.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich liebe es an diesem Podcast so sehr, dass ich inspirierende Frauen vor allen Dingen treffen und mit denen sprechen darf. Und dazu gehört definitiv auch meine heutige Gästin. Ihr Name ist Lilian Gerke-Vetterkind, die sich wirklich seit Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, das kannst du ja gleich nochmal sagen, intensiv mit dem Thema Vielfalt, Chancengerechtigkeit und auch inklusiver Führung beschäftigt. Sie ist ausgebildete Diversity-Trainerin, systemische Beraterin für Organisationen, damit die sich weiterentwickeln, auch für Change-Management, und sie ist auch Buchautorin und vielleicht kennst du das Buch Frau kann Chef. Also sehr, sehr tief in dem Thema drinne. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir beide uns wirklich, wirklich einen schönen Deep Dive machen rund um das Thema Diversity. Denn politisch, gesellschaftlich hat man ja manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen die Strömungen sich wieder ein bisschen zurückverändern. Und deswegen wollen wir einfach weiter nach vorne gehen damit. Und ich freue mich so, so sehr, dass du da bist, liebe Lilian.
Hallo, liebe Christine. Schön, dass ich hier sein kann. Jetzt hast du aber ordentlich vorgelegt.
Ja, aber ich glaube, das war noch zu tief gestapelt für dich. Also ich freue mich immer sehr, wirklich, weil wir haben uns auch schon mal kurz mal live getroffen. Ich beobachte dich so ein bisschen auch auf Social Media und kriege auch immer da deine Impulse mit. Und von daher ist es für mich eine große Freude wirklich, dass wir uns zu dem Thema austauschen können. Ja. Weil, wie ich gesagt habe, schon, ne, du kannst ja gerne auch von deiner Perspektive da gleich nochmal einsteigen. Es gibt viele Gegenstimmen oder laute Gegenstimmen, die vielleicht gar nicht viel sind, aber es gibt viele laute gerade. Und das macht mir zumindest auch Gedanken, wenngleich ich immer ein Optimist bin und auch weiter nach vorne schaue. Und ich merke auch, dass viele Frauen sich aber auch Gedanken darüber machen. Ja? Und deswegen möchte ich dir vor allen Dingen auch am Anfang gleich mal die Frage stellen, wenn du so an Female Leadership denkst, was kommt dir für ein Gefühl, vielleicht auch für ein Bild im Kopf, aktuell oder grundsätzlich?
Du hast mir die Frage ja vorab geschickt und ich habe sie gelesen und gedacht, was für ein Bild. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Mir ist so ein vollgepackter Party-Essenstisch eingefallen, in dem es halt noch viel, viel mehr gibt als nur Chips und Bier. Es sind nämlich Schokotorte, Gemüsesticks, Obstsalat, pinke Einhornmuffins, you name it. Ein super farbenprächtiger und geschmacksintensiver, vollgepackter Party-Tisch, wo Female Leadership auf jeden Fall eine der bunten Facetten ist, die vielleicht im Moment auf so einem Partytisch noch fehlt.
Oh, was für eine Analogie, ja. Und genauso ist es ja oft in Führung, ja. Da sehen wir Chips und Bier, ja. Um es mal jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, ich will das gar nicht jetzt, ne. Aber so ist es ja fast. Wenn Frauen mitgestalten dürfen, dann sieht das Buffet halt wesentlich größer und auch gesünder und vielfältiger aus.
Genau.
Und tolle Analogie. Vielen, vielen Dank. Jetzt bist du kannst ja gerne noch mal gleich sagen, ob das mit Jahrzehnten stimmt. Ja, ich glaube so, das war jetzt so mein Gefühl. Und gleichermaßen interessiert mich vor allen Dingen, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich werde jetzt Diversity-Trainerin oder ich setze mich mit dem Thema intensiv jetzt auseinander. Gab es irgendeinen Schlüsselmoment oder hat sich das so nach und nach ergeben?
Also ich denke, zum Thema der Geschlechterrollen hatte ich definitiv einen Schlüsselmoment. Einen Schlüsselmoment, um es nochmal korrekt auszusprechen. Ja, der ist noch gar nicht so lange her. 6-7 Jahre, wobei ich mich mit dem Thema schon eigentlich mein ganzes Leben irgendwie beschäftige. Aber dieser Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, irgendwas muss ich jetzt ändern, war, als ich mich beworben habe als Führungskraft bei einer Bank. Und ich bin sehr weit gekommen in dem Prozess und dann ging es auch schon um Vertrag und wann kann ich da möglicherweise anfangen und so weiter. Und ich habe dann gesagt zu dem Personalchef, ich würde mir eigentlich zum Start gern eine Mentorin oder einen Mentor wünschen. Ja, ich komme neu in das Unternehmen. Also es wäre nicht mein das Unternehmen, in dem ich schon gearbeitet habe. Und dann guckte der mich so ganz verwundert an und sagte, Frau Gerke, geht das nicht intuitiv? Und da habe ich gemerkt, dass Männer, ich pauschalisiere jetzt, dieser Mann, aber er war für mich schon ein Sinnbild von vielen anderen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das so ist, dass die die Denk- und Vorgehensweisen von Frauen irgendwie nicht so ganz einordnen können und verstehen können. Und für die und für ihn wirkte es wie so eine Schwäche, die kommt jetzt zu uns, übernimmt eine Führungsaufgabe und braucht gleich ein Mentoring. Kann die das nicht? Also das war so, das habe ich dann in dem Moment gemerkt und hinterher habe ich mich viel damit beschäftigt und gedacht, oh je, ich glaube, da braucht es noch viel Übersetzungsarbeit, dass Frauen da anders vorgehen. Nicht alle, aber viele, dass die zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt eine neue Aufgabe, ich komme in ein neues Unternehmen. Ich habe noch nicht in dem Sinn so ein großes Team geführt, wie ich dann geführt hätte. Und ich möchte das nicht falsch machen. Ich möchte dann zumindest intern jemanden haben, der mir vielleicht so die informellen Regeln des Unternehmens näher bringt und manches für mich einordnet und mit dem ich vielleicht auch manche Situationen zu Beginn einfach querchecken kann. Und der Personalchef hat es einfach nicht einordnen können. Ja, für den, wahrscheinlich hat noch nie ein Mann gesagt, ja, super, ich krieg die Stelle, ich will ein Mentoring. Und da dachte ich dann, diese Andersartigkeit, wie Frauen da vielleicht vorgehen, da braucht es noch mehr Stimme, da braucht es noch mehr Übersetzungsarbeit, weil die Geschlechter da doch noch oft gleich gemacht werden. Na, da kommt jetzt eine Frau, aber die soll sich doch bitte so verhalten wie ein Mann. Und wenn sie es nicht tut, dann ist das erstmal befremdlich und vielleicht auch hat man so das Gefühl, das ist ein Zeichen von Schwäche und man kann es nicht einordnen. Und für mich war das gleich, ich will es richtig machen. Ich wollte eigentlich damit zeigen, ich kriege da ein Team mit 15, 18 Leuten, ich weiß schon gar nicht mehr, kenne da niemanden, kenne das Unternehmen nicht und möchte jetzt einfach die ersten 100 Tage, möchte ich es nicht verkacken mit den Leuten. Und er hat es ganz anders gesehen. Und das war so mein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ich glaube, da müssen wir noch mehr tun zu dem Thema Geschlechterrollen, zu dem Thema Frauen in Führung, zu der Diversity. Ja? Also ich meine, man will Diversity und wenn die Frauen dann kommen, will man es aber irgendwie gefühlt doch nicht, weil sie sich anders verhalten oder anders geben. Und da war das so der Moment, wo ich war da ja noch in der Anstellung, also bei meinem Unternehmen, bin da aber auch noch eine Weile geblieben, aber das hat mich immer mehr beschäftigt. Also dieses Erlebnis, weil ich habe dann diese Führungsposition nicht bekommen, sondern sie haben es dann einem Mann gegeben. Ich war dann quasi auf dem Silberrang. Ich meine, es ist bei Olympia toll gerade aktuell. Da bekommt man dann eine Silbermedaille ja für den zweiten Platz, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich die Führungsposition dann nicht kriege. Und ich hatte das Gefühl, das war dieser entscheidende Moment, ja, dass beim Personalchef war, ja, die ist jetzt nicht ganz überzeugend, die weiß noch nicht genau, wie man führen soll. Nehmen wir die lieber nicht, nehmen wir dann lieber doch den Mann da. Da haben wir ein besseres Gefühl.
Ja, und dabei ist es so einer der Grundprinzipien, offen in die Ehrlichkeit reinzugehen und vor allen Dingen auch völlig legitim, wie du das beschreibst. Ja, ich meine, fürs Unternehmen wird es sich wahrscheinlich auch wirtschaftlich viel mehr lohnen, wenn man jemanden recht schnell dann eingearbeitet hat und als wenn der selbst intuitiv versucht, da herauszufinden, wie mögliche Hintergründe da auch sind. Also das finde ich deswegen super, dass du da auch das als Beispiel bringst, weil das erleben, glaube ich, auch verschiedenste Frauen vielleicht gar nicht so, dass sie es merken, sondern sie kriegen halt dann ein Nein, ja, wissen vielleicht gar nicht so unbedingt, woran das liegt. Also wenn wir so ein bisschen auch in die Unternehmen reingucken oder auch vielleicht in Dialog gehen, so mit welchen, die sich nicht mit dem Thema Diversity so richtig intensiv auseinandersetzen, dann gibt es ja immer oft so, ja, wir brauchen mehr Frauenquote in den Führungspositionen, also Männer versus Frauen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Hebel. Damit haben wir ja schon mal einen Bereich, den wir zumindest in Sachen Diversity anschieben. Aber gleichermaßen gibt es natürlich noch viel, viel mehr Stufen dabei. Gerade auch innerhalb von Frauen. Da gibt es sicherlich auch riesige Gaps, wer jetzt eigentlich in Führungspositionen kommt und wie da die Chancengerechtigkeit auch ist. Magst du uns mal so ein bisschen vielleicht auch wirklich theoretisch mal erläutern, wie kann man sich gut vorstellen, dass ich es relativ schnell erfasse, wie breit ist eigentlich Diversität gedacht?
Ja, das erlebe ich auch oft, so wie du das sagst, dass wenn ich das Wort Diversity oder Vielfalt in den Mund nehme, dass dann immer gleich um Frauen in Führung oder um Gendern geht. Aber wenn wir über Vielfalt reden, dann müssen wir uns die Dimensionen angucken. Da gibt es ja auch eine offizielle Definition. Wir können das auch auf der Website von Charta der Vielfalt e.V., das ist ja der große Verein in Deutschland, der sich sehr aktiv für Vielfalt einsetzt, wo auch viele, viele Unternehmen die Charta auch unterschreiben, also dass sie eben auch sich zu Vielfalt bekennen und eben auch entsprechende Maßnahmen in ihrem Unternehmen umsetzen wollen, damit sie eben auch vielfältiger und inklusiver für alle Menschen werden. Und da kann man gerne mal auf der Website gucken, wie dort Vielfalt definiert wird. Das kommt von einem Modell von US-Amerikanerinnen. Also wir haben einmal die Dimension des Alters. Mhm. Also wenn wir jetzt schon mal, oder wenn wir von dem Geschlecht ausgehen, was wir am besten kennen, Männer, Frauen, dann sagen wir ja auch, ja okay, aber Frauen, Männer unterscheiden sich ja auch noch in anderen Zügen. Und deshalb können wir das gerne mal mit den Dimensionen von Diversity abgleichen, mit diesen Kerndimensionen, mit den 7. Also wir haben das Alter noch mit dabei, wir haben die ethnische Herkunft und Nationalität. Manche sagen auch zwischenzeitlich dazu, das wäre dann die Migrationsgeschichte und die Nationalität. Dann haben wir das Geschlecht und die geschlechtliche Identität. Dann haben wir noch körperliche und geistige Fähigkeiten. Dann haben wir Religion und Weltanschauung, die sexuelle Orientierung und die soziale Herkunft. Mhm. Also das sind insgesamt die 7 Kerndimensionen. Und wenn wir jetzt so mal selber drüber nachdenken, ne, als was fühle ich mich, dann würde ich jetzt sagen, bei allen Dimensionen kann ich ja entweder sagen, ja, da bin ich intensiver mit dabei, ne, ich habe ein Alter, ich habe ein Geschlecht, ja, ich habe eine sexuelle Orientierung, ich habe eine soziale Herkunft. Also niemand kann sagen, Vielfalt geht mich nichts an, weil wir alle können uns in diesem Modell wiederfinden.
Allein schon auch alle,
jeder Mann.
Ja, jeder Mann hat schon mit einem anderen Mann schon Unterschiede, ja, genau, da ist ja auch schon Vielfalt. Ja, und wenn du wenn du Unternehmen erlebst, auch in deiner Arbeit, wie sieht es da mit Vielfalt auch innerhalb von beispielsweise in Führungspositionen, die sehr männergeführt sind? Gibt es schon da auch Vielfalt in den Männerführungspositionen? Also sieht man da schon unterschiedliche Migrationshintergründe? Gibt es da was sich verändert oder ist es da auch ein Rückschritt an manchen Stellen? Und wie erlebst du Vielfalt auch, wenn Frauen da sind?
Also in den rein männergeführten oder in den Management-Etagen, wo sehr viele Männer aktiv sind, gibt es eigentlich innerhalb der Männer auch nicht so viel Vielfalt. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass wir da noch Mustafa oder ein Tommaso oder was auch immer haben, sondern sie heißen dann wirklich zu Deutsch Christian, Thomas, Andreas, Stefan hauptsächlich. Mhm. Das heißt, auch da erleben wir nicht wirklich Vielfalt. Das liegt aber ganz oft daran, und jetzt muss ich über die bewussten Vorurteile sprechen, die wir Menschen ja haben, dass wir Menschen ganz oft zu ähnlichen Menschen neigen. Und da kommt dieser sogenannte Thomas-Kreislauf zum Tragen, dass Thomas rekrutiert. Das hat ja die Albright-Stiftung immer wieder in ihren jährlichen Berichten, so signifikant auch in ihrem Bericht mit drin, weil die ja tatsächlich auch untersuchen, wie heißen denn die Vorstände und wie ähnlich sind sie sich. Und es ist wieder interessant, wie ähnlich sich tatsächlich die Vorstände und Geschäftsführer sind.
Ich glaube, aktuell heißt, ist es Christian, oder?
Christian ist aktuell, genau. Thomas gibt es immer noch häufig. Ja. Die wachsen jetzt noch ein bisschen raus, weil jetzt kommt quasi der nächste Trendname, den man damals im Ende der 60er Jahre den Kindern so verpasst hatte. Aber es ist halt feststellbar, dass es eben sehr viele Ähnlichkeiten gibt und dass eben dann ein Christian eben nicht den Mustafa zum Beispiel dann rekrutiert und schon gar nicht eine Frau. Also wobei, da gibt es dann wenig Unterschied. Also es ist nicht wirklich viel Vielfalt, auch was die anderen Dimensionen angeht, sogar vom Alter nicht. Ja, die sind sogar alle sehr ähnlich alt. Sie sind eigentlich von der sozialen Herkunft ähnlich, weil sie an ähnlichen Universitäten studiert haben und sogar noch die ähnlichen Fachrichtungen. Wirtschaftsingenieurwesen und BWL und VWL sind die hauptsächlichen. Also auch da kann man sagen, unfassbar ähnliche Management-Etagen. Also von Vielfalt nicht so viel zu spüren. Und ja, deshalb haben es Frauen da auch etwas schwerer, weil durch diesen Ähnlichkeits-Bias, dass man sehr gerne Leute rekrutiert, die einem ähnlich sind, oder man sagt auch den Minimi-Effekt, ich rekrutiere jemand, also das kleinere Ich meines Selbst, dann rekrutiert ein Mann eben nicht eine Frau, weil eine Frau ist einfach nicht das kleinere Ich. Selbst und weil wir dann ja auch die Kompetenzvermutung haben bei den Frauen, ne, dass sie doch vielleicht nicht so kompetent sind, um eine Führungsposition einzunehmen.
Und was ich auch oft erlebe, ist so der Schritt, eine erste Frau an Bord zu holen, ist oft wesentlich größer als die zweite Frau an Bord zu holen. Ich habe das auch vor kurzem wieder, ich habe selbst ein Vorstandsmeeting moderiert, wo es um ein spezielles Thema ging und da waren nur Männer. Und es war super angenehm, erstmal grundsätzlich und später, aber beim Abendessen wurde es dann, war es auch angenehm, aber die Themen waren halt sehr männlich. Es ging um Fußball, es ging um irgendwelche Themen, die gerade irgendwie sie selber beim Hausbau haben oder sonstiges, ja. Und deswegen merke ich immer so, dieser Schritt zur ersten Frau rein ist, glaube ich, das Schwierigste, auch von deren Bereitschaft, als wenn es dann ein bisschen aufgelockerter ist und der nächste Schritt entsteht. Und da tun sich ja viele Unternehmen auch schwer und gleichermaßen. Und deswegen wollen wir den Optimismus reinbringen. Es gibt ja Gott sei Dank viele Studien, die zeigen, wie unfassbar erfolgreicher Unternehmen sind, die einfach wesentlich mehr Vielfalt haben. Das natürlich auf der Geschlechterebene, aber grundsätzlich natürlich auch noch mit anderen Backgrounds, die dazugehören. Hast du irgendwie Zahlen, wo du sagst, das und das Unternehmen wurde begleitet und oder da gibt es irgendwelche Analysen? Ich habe manchmal sowas gelesen von 35% mehr also wirtschaftliche Verbesserung, die sich da einfach zeigen lassen. Hast du nochmal andere Zahlen?
Ja, es gibt viele Studien, vor allem von großen Unternehmensberatungsgesellschaften. Also eine ist ja sehr bekannt, die wird, glaube ich, auch alle 3 Jahre immer neu aufgelegt, von McKinsey. Mhm. Die aktuelle heißt der Diversity Matters Even More. Da haben sie eben festgelegt, dass Executive Teams mit hoher Gender Diversity und dann haben sie ergänzend noch gemessen, auch mit ethnischer Diversität, eine wirklich weitaus höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 39% im internationalen Durchschnitt. Und dann haben sie es nochmal runtergebrochen auf Europa. Da haben sie aber allerdings nicht alle Länder analysiert, haben aber festgestellt, dass in Europa, wenn die Führungsteams gemischt sind, dass sie dann sogar eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein und auch nachhaltiger sind. Mhm. Das haben sie jetzt neu dazu. Also je höher die Diversität in Führungsteams, desto besser schneiden die Unternehmen auch bei der Bewertung der Klimastrategie und ja bei Indikatoren für Gewinnung und Bindung von Talenten ab. Mhm. Also da sieht man einfach. Und dann haben wir auch noch weitere Studien von BCG, dass vielfältige Führungsteams Innovationen fördern. Also auch, dass diese Führungsvielfalt sich dann beim Gesamtumsatz widerspiegelt. 45% im Vergleich zu nur 26%, wenn die Teams eben nicht so vielfältig sind. Innovationsfähigkeit ist ja so wichtig in der heutigen Zeit. Ne? Wir sind ja wieder vor so einem krassen Wandel hin zu der in die KI-Welt. Und da, was halt nicht erkannt wird, ist diese Perspektivvielfalt, diese Erfahrungsvielfalt, die Dinge auch mal von einer anderen Ecke auszusehen. Das wird irgendwie total verkannt und ich muss manchmal sagen, vielleicht kommen wir danach später auch dazu. Ich verstehe es nicht, wie man wirtschaftlich so unverantwortungslos handeln kann. Also nee, verstehe ich nicht.
Und das wollte ich dich gerade fragen. Was hält die Menschen ab? Weil wenn ich eine unternehmerische Verantwortung habe, gerade in hohen Positionen, ja, wenn ich CEO bin oder ich bin sogar in Vorstandsebene und so weiter, wie kann ich solche Zahlen ignorieren? Ich verstehe es auch nicht. Also für mich ist das so eine Grundsatzfrage. Wenn ich unternehmerisch aktiv bin und eine Verantwortung für ein Unternehmen habe, dann kann ich doch da eigentlich rein theoretisch gar nicht drüber hinweggehen. Nein. Und es sprechen Beratungsunternehmen wie McKinsey, Boston Consulting und so weiter, die sprechen das ja regelmäßig aus, aber irgendwie wird es nicht implementiert. Also für mich ist das auch ein totaler Widerspruch.
Ja, also eigentlich sollten diese KPIs überzeugen, ja, also tun sie aber offensichtlich nicht. Und wir können uns ja immer wieder fragen, warum ändern Vorstände und Geschäftsführer das nicht, wenn die Vorteile doch auf der Hand liegen? Und das ist für uns, die sich ja viel damit beschäftigen und die wir auch mit Frauennetzwerken zu tun haben, ne, wo es immer wieder geht, wir brauchen die Frauennetzwerke, dass Frauen einen Safe Space haben, wo sie sich vorbereiten können, auch auf Führung, um sie, die innere Arbeit vielleicht auch gemeinsam zu machen. Ja. Komm, wir gehen jetzt in Führung, wir trauen uns, wir sagen da jetzt mal ja. Das ist ja diese eine Seite und gleichzeitig haben wir diese KPIs. Da gibt es ja noch weitere Studien, dass auch die Burnout-Rate reduziert wird, wenn ich inklusiv führe, wenn ich ein Unternehmen habe, wo psychologische Sicherheit herrscht. Mensch, wir haben so hohe Krankheitsquoten und auch mentale Krankheiten sind ja da dabei, ne? Dass man dann nicht, dass man nicht so, jetzt hat mit der Unternehmenskultur zu tun.
Voll.
Auch, ne? Also wenn ich ja als Mensch Ausgrenzung am Arbeitsplatz, Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, you name it, alles erlebe, ist doch klar, dass ich öfters krank bin oder dass länger krank bin, ja? Und da wird auch nicht investiert. Ja. Also auch die Studien würden mich jetzt als Geschäftsführer überzeugen, sagen, ich möchte einen gesunden Laden haben, um es jetzt mal ein bisschen wahrscheinlich flapsig zu sagen.
Genau, wahrscheinlich versuchen sie es dann und wir haben leider keine Frau gefunden, ne? Heißt es dann oder sowas?
Ja, genau.
Ja. Wir haben es ja versucht, aber es hat leider nicht geklappt, ja. Also wir drehen uns in der gleichen Suppe und das ist, es ist wichtig, dass du es auch erfährst. Ich sehe trotzdem an vielen Stellen Veränderung, wenngleich das einfach einen anderen Druck manchmal braucht, wie du es schon angesprochen hast, auch gerade das Thema Frauennetzwerke, wir haben ja jetzt, also wir nehmen die Podcast-Folge jetzt vor dem Internationalen Frauentag auf, Und da sind natürlich wieder viele Veranstaltungen, viele Vorträge und so weiter. Und gleichermaßen, das erlebe ich auch immer in der Arbeit mit Frauennetzwerken, brauchen wir vor allen Dingen den Zugang zu Männern durch Frauennetzwerke, die nämlich sonst das nicht ernst nehmen. Die nämlich wieder sagen, ach ja, das machen die, die treffen sich da regelmäßig. Und dann gibt es da einen schönen Vortrag. Und gleichermaßen ist wirklich die Akzeptanz manchmal nicht da. Das heißt, dass da auch zu gucken, wie kann ich diesen Druck nicht nur als Gruppe, als Safe Space nutzen, sondern wie kann ich ganz klar meine Fühler ausstrecken und auch ein Commitment zu den Führungsebenen erreichen, ist so ein wichtiger Hebel, den ich an der Stelle definitiv einmal betonen möchte, den du wahrscheinlich auch sehr oft erlebst.
Ja, also ich kann es mir nur so erklären, um nochmal auf die Frage zu kommen, die KPIs liegen auf der Hand, es hat viel mit Machterhalt und Status zu tun und dass quasi dieses eigene Ego im Mittelpunkt steht und weniger die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Also es wird sehr kurzfristig gedacht. Also wie kann ich quasi meinen Status erhalten, meinen Geldbeutel füllen, aber eben diese Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, da wird nicht so drüber nachgedacht. Jetzt kann man sagen, ob das Frauen wohl anders machen. Ich habe jetzt aktuell gerade gelesen, dass die Christine Lagarde ja überlegt, die ist ja Chefin der EZB ist sie, ne? Oh Gott, jetzt will ich es nicht falsch sagen. Dass sie überlegt, dass sie frühzeitig abtritt, damit, bevor in Frankreich die Wahlen sind und wir da vielleicht einen Rechtsruck erleben und die dann nachher quasi den neuen Präsidentschafts bestimmt, dass sie das quasi jetzt noch in geordneten Verhältnissen Macron und Merz überlässt, wer ihr Nachfolger, ihre Nachfolgerin wird. Das finde ich zukunftsfähig gedacht. Es ist eine Frau, die sagt nicht, ich muss jetzt bis zum Ende Präsidentin sein, ja, nur damit ich hier, sondern ich überlege, wie kann ich jetzt in diesen wilden politischen Umfeldern da noch vielleicht vorbereitend etwas tun, damit wir dann nachher nicht irgendwie diesen Rechtsruck auch noch im Bankensystem erleben und da irgendwie reingequatscht wird und was auch immer. Das finde ich wahnsinnig gut überlegt, ja. Jetzt kann man sagen, das hätte ein Mann vielleicht auch gemacht. Weiß ich nicht. Also habe ich noch nicht so gesehen, dass jemand geordnet seinen Rücktritt vorab erklärt und sagt, ich will lieber mein Unternehmen oder in ruhige Fahrwasser bringen, damit wir zukunftsfähig bleiben und nicht irgendwie von außen angegriffen werden oder den Rechtsruck noch stärker erleben. Das hat mich jetzt wirklich beeindruckt, ja. Es ist eine Frau.
Ja, und das ist ja der Weitblick, den der Frauen oft auch in Studien immer wieder unterstellt oder beziehungsweise auch attestiert wird, der ja gerade auch für Führungspositionen sich selber mal davon zu lösen, nicht an mich nur zu denken, sondern was du auch gerade angesprochen hast, diese Ego-Entscheidungen zu reduzieren und zu überlegen, was ist jetzt eigentlich gerade gut für uns, ja, dieses Wir und gesellschaftliche Relevanz auch da abzuklopfen, inwieweit hängt die mit mir zusammen und was kann ich jetzt noch beeinflussen? Also sehr, sehr inspirierend, genau solche Vorbilder brauchen wir auch, zu gucken, wie klebe ich nicht an meinem Stuhl, bis ich in Rente gehe oder bis ich noch irgendwie gerade auch in höheren Positionen noch irgendwie die nächste Runde an Millionen mitgenommen habe, sondern wie kann ich wirklich mich lösen von meiner Persönlichkeit und meine Funktion wirklich noch wesentlich besser verstehen, ist ein Hebel und das zieht sich nicht nur durch alle hohen Positionen, sondern natürlich fängt auch in der untersten, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, unterste, weil jeder hat seine Bedeutung. Aber wenn ich starte als Führungspersönlichkeit, dann geht es ja genau da auch los zu gucken, was ist meine Verantwortung hier an der Stelle. Und die darf ich natürlich idealerweise nicht vergessen bis zur höchsten Ebene. Jetzt habe ich viel geredet, darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern was erlebst du auch? Jetzt, wie kann ich denn auch, wenn du so ein bisschen, du sagst, ne, manchmal sitzt da Christian, holt Christian wieder an Bord, ja, was kann ich denn, also jetzt habe ich vielleicht im Unternehmen irgendwo ein Frauennetzwerk, da kann ich mich schon mal verbünden, kann merken, okay, wir haben ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht, wir tauschen uns über Themen aus. Was gibst du für Empfehlungen vielleicht, um auch wirklich initiativ im Unternehmen was zu verändern? Was kann ich als Frau machen? Weil ich sehe das hier, wir brauchen eine andere Struktur, wir brauchen mehr Vielfalt. Gibst du dann Argumente an die Hand oder was empfiehlst du Frauen, die da sagen, ich möchte was verändern?
Ich möchte noch eins kurz zur Christine Lagarde sagen. Es ist jetzt gerade heute nur in der Presse gestanden, dass sie das vorhat. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, vielleicht macht sie es nachher nicht. Ja, also nicht, dass ich jetzt sie über... Aber ich wollte es nochmal einordnen. Wenn sie es macht, Hut ab. Aber die Gerüchte sind da jetzt hochgepoppt. Das wollte ich nur nochmal sagen. Nicht, dass ich mich jetzt hier vergaloppiert habe und jemand da zu hoch gelobt oder Anerkennung gezollt habe. Und nachher stimmt es gar nicht. Aber du hast gesagt, was kann man Frauen damit geben? Ganz oft werden sie ja auch als unbequem oder schwierig abgestempelt. Ne? Das ist ja auch oft ein Thema, was ich höre. Ne? Entweder sie sind immer zu. Also das Wort zu kannst du, entweder sie sind zu ruhig oder sie sind zu laut oder sie sind zu grell oder sie sind zu graue Mäuschenmäßig oder was auch, zu alt oder zu jung. Also du kannst ja bei jeder Frau immer ein zu vorne dran packen. Das ist leider egal, wie sie es machen. Es macht man das Gefühl, sie machen es nie richtig. Ich glaube, wir müssen diese Unterschiede, Frauen, Männer, das ja völlig okay ist, weil das ist ja auch Vielfalt. Ne? Diese Anerkennung der Unterschiede und dann gemeinsam dran zu wachsen und nicht das gleich machen zu wollen. Also Männer müssen quasi nicht die weiblichen Eigenschaften übernehmen, können sie gern zum Teil, Frauen nicht die männlichen, können sie auch zum Teil, aber das anzuerkennen, dass wir Vielfalt haben und dass es eben auch Unterschiede gibt. Und ich glaube, bisher haben wir vielleicht noch gar nicht so darüber geredet und einfach zu sagen, ich bin anders oder ich gehe da anders vor oder ich kommuniziere anders, ich bin eine Frau, ich mache das auf meine Art, und da auch zuzustehen. Sich dann auch nicht zu sagen, ja, ich passe mich da jetzt mal an und dann wird es besser. Natürlich muss man erstmal abwägen. Ja? Wenn ich als einzige Frau jetzt in so eine Zehnergruppe an Männern komme, dann muss ich mich vielleicht erstmal kurz gucken, wie läuft denn hier so der Hase, wie sind die Spielregeln hier? Und dann zu schauen, wie ich mich da integrieren kann. Aber es heißt ja nie, dass ich die Spielregeln nicht ändern könnte. Mhm. Also ich muss ja nicht immer dieses Spiel so mitspielen und auch einfach dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, so wie ich bin, ist es auch okay. Weil die Männer zweifeln ja auch nicht dran, ob sie jetzt gerade okay sind oder nicht. Also ob sie es gerade richtig machen oder nicht. Und wenn sie es zweifeln, kriegt man es nicht so mit. Also dann würden sie es vielleicht auch nur mit sich oder hinter der verschlossenen Toilettentür einmal mit sich lösen. Ich glaube schon, dass wir noch eine Weile diese Geschlechterstereotype und Rollenmuster haben, in dem unsere Köpfe unterwegs sind. Deshalb werden Frauen bestimmt noch eine Weile als schwierig und unbequem abgestempelt. Ich denke aber dann wieder, wieso darf ich mich eigentlich den anderen nicht auch mal zumuten?
Ja.
Die
ja.
haben doch auch das Recht drauf zu lernen und sich weiterzuentwickeln und damit klarzukommen, dass ich anders, ich jetzt als Frau anders vorgehe, das anders einordne, vielleicht auch mal anders kommuniziere und bei dem ein oder anderen Spielchen vielleicht einfach nur den Kopf schüttel, weil ich nicht verstehe, was sie da gerade wieder miteinander aushandeln. Ja. Und dieses Gefühl von, ich mute mich euch jetzt zu, aber nicht von, oh je, ihr Armen, sondern doch, lernt es doch einfach. Mhm. So in so einem Selbstbewusstsein, das fehlt vielleicht manchmal noch ein bisschen.
Ja, mir fällt da auch gerade so dieses Alarmsignal, und ich glaube, es ist an vielen Stellen ein Signal, also ein Alarmsignal, so wenn du dann auch nach vorne gehst und sprichst vielleicht mit deiner eigenen Führungskraft und sagst, hey, ich möchte gern die und die Führungsposition übernehmen oder perspektivisch möchte ich auch in die Führungsverantwortung gehen. Wenn dann diese typischen Sätze kommen, da sehe ich dich nicht. Ja, so dann ist das, und gerade wenn, dann ist das eine Einladung, dem wirklich zu widersprechen.
Ja,
ja? Sondern
in den Dialog zu gehen.
Warum? Ja, und das nicht hinzunehmen.
Was fehlt dir?
Ja, also. Oder auch zu sagen, hey, ja. Lass es uns ausprobieren, ja. Vielleicht ist es auch etwas, weil wann darf, also gerade wenn wir auch über Führung sprechen, und das ist nicht einfach, ohne Frage, weil wir haben diese Strukturen, die seit Jahrtausenden bestehen, wann müssen Männer lernen, dass ihre Meinung auch mal zurückgehalten werden darf? Gerade in solchen Situationen, wenn es darum geht, Frauen zu bewerten für Führungspositionen, haben sie einfach oft nicht die Meinung, weil sie wenig Frauen erlebt haben. Ja? Und deswegen ist das, finde ich, immer so die Einladung zu sagen, hey, danke, dass du mir das sagst. Gleichermaßen lass uns da bitte, wie du sagst, in Dialog gehen. Denn das sehe ich anders. Ja? Und wirklich auch dem zu widersprechen und damit wirklich nach vorne zu gehen und wirklich sich damit nicht abzugeben. Ja.
Absolut, ja.
Absolut, ja.
warte mal. Nee, ich muss diese Rückfrage dann stellen. Warum siehst du mich dann nicht? Also, an was machst du das fest? Also, was soll dich anders machen? Also, keine Ahnung, da gibt es so viele tolle Fragen, aber da muss man vorbereitet sein, glaube ich. Also, wenn man in so ein Gespräch geht und über seine eigene Karriere reden möchte, dann sollte man immer überlegen, wer sitzt da, welche Rückfragen könnten kommen, welche kritischen, weil das erlebe ich total oft, dass Frauen da ganz fröhlich, vielleicht einen Ticken zu naiv in so Gespräche gehen und hinterher total ausgenockt werden von einer kritischen Rückfrage.
Ja.
Und da muss man auch in Gehaltsverhandlungen das Gleiche. Ja. Du musst einfach vorbereitet sein und sagen, okay, welche Rückfragen könnten kommen? Heute kannst du ja alles mit KI machen, ja, da kannst du KI als dein Sparring nehmen und sagen, gib mir mal eine kritische Rückfrage und jetzt mal eine saubere Antwort meinerseits oder wieder eine eine eloquente Rückfrage meinerseits, dass man sich da einfach ein bisschen vorbereitet, damit man nicht da sitzt und völlig platt ist, den Mund nicht mehr zukriegt und auch nichts mehr rauskriegt, also weil jemand sagt, ich sehe dich da nicht.
Ja, und wie du sagst, KI dazu nutzen und sagen, welche Vorurteile könnten kommen in solchen Gesprächen.
Ja.
Weil sobald ich in diesen Dialog gehe, habe ich oft natürlich immer eine Schwingung von Vorurteilen mit. Und je besser ich souverän damit umgehen kann oder auch schon weiß, das könnte mich erwarten, desto mehr kann ich meine Argumente ausziehen und jemanden auch überzeugen.
Richtig,
und den Weg leider, also es wird sonst nicht anders passieren, wenn wir ihn nicht gehen, wenn wir nicht auch genau uns für sowas dann vorbereiten. Deswegen ist es so wichtig, dass du es nochmal unterstreichst. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen so auch schon gesagt, wenn ich solche Situationen habe, dass ich mich damit natürlich nicht zufrieden gebe, sondern idealerweise Argumente bringe. Jetzt ist natürlich in der Realität oft so, dass es natürlich persönlich trotzdem was mit mir macht, ja. Und ich vielleicht doch denke, vielleicht bin ich doch nicht gut genug, ja. Vielleicht hat der ja recht, ja. Der meint es bestimmt gut mit mir und mich vielleicht, und das dann wirklich auch auf mich beziehe. Wo erlebst du oder vielleicht gibt es da auch von deiner Seite aus und mit deiner Expertise Studien, die zeigen, dass Frauen wirklich auch sich selber immer wieder unterschätzen und genau empfänglich sind natürlich auch für solche Rückmeldungen, das dann auf sich auch zu projizieren?
Also ich kann jetzt nur das Imposter-Syndrom vielleicht mal hier mit reinwerfen, dieses Ich-kann-nichts-Gefühl. Also ich erlebe es tatsächlich manchmal auch, dass ich auf eine Bühne gehe oder gebucht für einen Vortrag oder für einen Workshop und kurz davor denke ich, okay, ich gehe jetzt einfach, weil die werden sofort merken, dass ich das nicht kann, ja, oder dass ich halt nur so ein gefährliches Halbwissen habe. Und dieses Gefühl, dieses Selbstzweifel, ne? Ich bin nicht gut genug, ich kann es doch eigentlich gar nicht. Die werden es gleich merken, ja, so dieses Hochstapler-Thema, die werden jetzt alle gleich merken, dass ich sie alle nur an der Nase rumgeführt habe. Und wenn wir jetzt tiefer bohren bei mir, dann kommt also raus, dass da das ganz dünn ist, mein Wissen. Also da ist nicht viel. Und dieses Imposter-Syndrom wird ja häufiger mit Frauen in Verbindung gebracht, obwohl es auch Männer betrifft. Also in den Studien wird eigentlich gezeigt, dass 70% der Menschen mindestens einmal im Leben Selbstzweifel von dieser besonderen Art hatten. Aber tatsächlich berichten Frauen einfach öfters davon. Ja, also auch wieder so ein Zeichen von, Männer haben es vermutlich auch, aber sie reden nicht drüber, weil sie halt so sozialisiert sind, dass das halt mit Schwäche assoziiert wird und man sagt, oh, ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob ich das kann oder ob ich da die richtige Antwort drauf habe oder ob ich jetzt der geeignetste bin, um hier auf diese Bühne zu gehen und den Vortrag zu halten. Also da scheinen sich Männer eher zurückzuhalten, dieses verbal zu äußern, dieses Gefühl, wenngleich sie es auch haben. Und Frauen sagen es aber, geben es eher zu und sagen, ich hab diese Zweifel, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin. Und da zum Glück haben wir in den letzten vier Jahren da viel Aufklärungsarbeit gemacht. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du das siehst. Ich finde, es reicht noch nicht. Es gibt immer noch genug Frauen, die sagen, nee, auf die Bühne gehe ich nicht, nee, auf das Panel setze ich mich nicht. Dass sie lieber in Kauf nehmen, dass da wieder ein Mann spricht oder wieder das ganze Panel männlich ist, als statt, dass sie sagen, das ist jetzt mal meine Chance, als Expertin mein Wissen zu teilen, dass sie dann doch im letzten Moment oder in der inneren Vorbereitung darauf sagen, oje, was wird da kommen? Dann kommt bestimmt eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann und dann nicht raus. Und
und das ist ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass je akademischer ich bin, also je mehr ich mich immer mehr mit Themen auseinandersetze, dass tatsächlich das Imposter-Syndrom gar nicht abnimmt unbedingt, sondern eher tatsächlich sogar noch zunimmt, weil ich das Gefühl habe, oh, es gibt ja noch so viel zu wissen, das weiß ich ja alles noch gar nicht, sondern einfach, weil ich in diese ganze Welt eingetaucht bin, aber weiß, es gibt noch viel, viel mehr. Und das hat mir persönlich ein bisschen geholfen, auch bei mir, also wenn ich solche Momente habe, zu regeln und zu sagen, okay, es ist normal, es gehört dazu, weil die Welt ist einfach so vielfältig. Natürlich kann ich nicht alles wissen, aber ich weiß eine ganze Menge. Und da ist für mich immer so ein bisschen auch der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast. Ja, wir sind da schon weit und Aufklärung ist gut. Und gleichzeitig ist einerseits natürlich immer wieder zu gucken, wie kann ich den Blick auf mich richten, weil ich muss mich erstmal selber sehen. Und dann sehe ich mich auch auf größeren Bühnen oder in größeren Meetings oder traue mich auch in Situationen, meine Ideen zu teilen, wenn ich wirklich immer wieder auch zu gucke, was ist eigentlich alles schon da, ja, denn bei und das erlebe ich ganz, ganz oft bei allen Frauen, ist eigentlich wahnsinnig viel da. Und da, die müssen wir den Blick hinrichten und nicht auf das Defizit, das vermeintlich noch das, was noch fehlt. Es fehlt natürlich immer was, ja. In allen Bereichen fehlt was. Mir fehlt auch was, ja. Wir alle haben Dinge, die wir noch nicht gelesen haben, noch keinen Podcast gehört haben. Deswegen ist es so wichtig, dass du es nochmal unterschreibst, einfach auch zu gucken, wie kann ich damit trotzdem nach außen gehen und auf mich gut achten und damit souverän nach vorne auch zu gehen, denn es wird wahrscheinlich in einer gewissen Form immer ein Stück weit bleiben, ja, so wie du es ja auch beschreibst. Ich meine, du bist Experte und hast es trotzdem auch noch. Ich hab auch viele Themen und habe es trotzdem noch, ja, und regulär, ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch, und wenn du jetzt Männer fragen würdest, bist du eigentlich auch aufgeregt, wenn du auf die Bühne gehst, dann würden sie wahrscheinlich, wenn sie super ehrlich wären, auch ja sagen. Und das merkt man ja auch. Ich bin ja auch manchmal hinterm Vorhang, ne? Und dann ist noch ein anderer Mann, der noch vor mir dran ist, oder wir gehen gemeinsam auf ein Panel. Dann siehst du ja auch, dann tigern sie rum und trinken noch was und seufzen mal schwer durch. Dann merkst du schon auch, also so locker ist der jetzt aber gerade auch nicht. Also das hilft mir schon, wo ich sage, okay, auch wenn er nicht drüber redet, ich merke es aber sonst an seiner Mimikgestik und seinem körperlichen Verhalten. Oder plötzlich fängt man mehr an zu schwitzen, so hast du Wasser auf der Stelle. Das sieht man auch bei Männern. Das hilft mir manchmal, wo ich denke, okay, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Und dann brauchst du vielleicht auch, und das ist vielleicht so ein Tipp, du brauchst im Publikum vielleicht auch einfach deine, und das ist das Wichtige, warum Frauennetzwerke und dieses Netzwerk unter Frauen so wichtig ist, dieses Sisterhood muss noch mehr funktionieren. Dass du im Publikum Frauen hast, die dich aufmunternd anlächeln, die klatschen. Und wo du das Gefühl hast, da sind jetzt nicht nur KritikerInnen, ja, sondern das sind jetzt ein paar Frauen, die kennen mich vielleicht ein bisschen, auch wenn ich sie vorher gebrieft habe oder wir das besprochen haben, dass da so eine Welle der Sympathie dir entgegenrollt, wo du weißt, da sitzen jetzt ein paar, die bestärken mich da drin, dass du halt nicht so vor der Wand sitzt. Und sowas kann man ja vorbereitend und sagen, hey, wir üben das jetzt gemeinsam, damit wir da stärker werden, und ein paar sind halt einfach ein Publikum für mich da.
Ja, und smile mich an mit großem Gesicht. Ja, ja,
genau.
Auf die konzentriere ich mich dann. Ja, total wichtig.
Richtig.
Wo hast du das Gefühl, auch so, wenn wir über Frauenförderung sprechen, dass innerhalb der Frauen quasi manche Frauen einfach nicht ausreichend gefördert werden? Wo siehst du da auch mit deiner Erfahrung oder auch mit deiner Expertise, dass wir da auch definitiv einen Blick hinrichten müssen?
Also ich habe kein belastbares Zahlenmaterial dazu, aber wir wissen schon, wir reden ja oft von diesem White Feminism, also von dem weißen Feminismus, wo sich eben weiße cisgeschlechtliche Frauen aus der Mittelschicht auch viel auch aufeinander konzentrieren und die Frauennetzwerke eben da auch sehr geprägt sind. Ne, wenn wir da mal reinschauen, sehen wir schon auch viele, die Frauen heißen dann wie du und ich, weißt du, da ist aber halt auch keine Aische dabei oder keine... Ja, wo wir dann auch denken, okay, kreisen wir jetzt gerade auch nur um uns aus so einer gewissen Oberschicht, ne, so europäische Oberschicht, sag ich jetzt mal, gut ausgebildet und so weiter, eloquent, wie divers sind wir jetzt eigentlich? Ja, also man kann es schon in Frauennetzwerken so ein bisschen feststellen, dass sie nicht so divers sind und an viele auch nicht gedacht wird. Aber belastbares Zahlenmaterial habe ich nicht. Das ist jetzt eher so meine Wahrnehmung aus den letzten Jahren.
Ja, also ist auch meine Wahrnehmung. Und wie gesagt, da hänge ich auch komplett, wie du sagst, wir selber hängen irgendwie da auch mit drin. Und ich hoffe auch, dass da was passiert. Ich hoffe, dass der Weg, den wir gerade gehen, zumindest auch die Türen öffnet, damit sukzessive sich auch das verändert, dass wir auch innerhalb von Frauen und aber natürlich auch innerhalb von Männerbereichen wirklich noch mehr Diversität auch an anderen Stellen haben. Denn ich glaube, wir können... Also gerade wenn wir auch die gesellschaftliche Spaltung uns an vielen Stellen angucken, können wir nur, wenn wir miteinander arbeiten, auch an anderen Stellen, kann das natürlich auch die Gesellschaft ganz anders hebeln als das, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist sicherlich auch ein möglicher Grund, weshalb wir vielleicht an manchen Stellen immer noch so ein bisschen zu viel Cluster haben, weil wir an vielen Stellen noch nicht auch in unterschiedlichsten höheren Ebenen die Zusammenarbeit stärken, was natürlich dann auch einen Abstrahleffekt auf Unternehmen und auf unterschiedliche Teams haben kann. Ja, definitiv. Wenn du jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt gesprochen über Frauennetzwerke, auch über Zahlen und so weiter. Was ist so vielleicht eine wichtige Message, wo du sagst, hey, klar gibt es negative Entwicklungen an manchen Stellen oder es gibt vielleicht auch negative Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und man vielleicht auch selber so ein bisschen defensiver geworden ist. Gleichermaßen, was ist so trotzdem eine Botschaft, die du gern mitgeben möchtest an die HörerInnen, die gerade zuhört?
Ich mag ja diesen Kalenderspruch total gern. Warte nicht auf Wunder, sei eins. Es ist, ich weiß, das ist eigentlich ein blöder Kalenderspruch, aber es zeigt doch, wie viel wir auch selbst in der Hand haben. Ja, nicht dieses Abwarten, bis sich was ändert, bis das Wunder einfach geschieht, bis sich das System von allein ändert, bis es die Männer erkannt haben, sondern es wirklich selber in die Hand zu nehmen, also das eigene Wunder zu sein, also die eigenen Kräfte, Stärken auszuloten, sich zusammenzutun auch. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Nicht immer alleine kämpfen, sondern sich da auch zusammentun unter Frauen. Das Thema Solidarität und Sisterhood, da gemeinsam ist man tatsächlich stärker. Und wir sind jetzt einfach dieses Wunder, auf das wir noch lange warten müssten. Das sind wir jetzt einfach mal für uns selbst. Ja, wir fordern das jetzt für uns ein. Wir gehen in Führung. Am besten ist, wir ziehen dann auch noch genug Frauen nach, dass wir diese kritische Marke von 30% dann auch erreichen, weil ab dem Moment ändern sich ja auch Systeme, weil dann genug anderer Einfluss reinkommt. Dann kommt genug weibliche Power rein oder die Ideen von Frauen. Und dieses Wunderthema, das habe ich so total oft in meinen Vorträgen oder Workshops auch dabei.
Also ich finde es einen schönen Spruch, weil es einfach zeigt, ja, dass wir einfach, wie du sagst, so aktiv sein können, ja. Und vielleicht ist es irgendwo ein kleiner Moment, wo du als Zuhörerin gerade sagen kannst, okay, dann schreibe ich jetzt die E-Mail heute oder mach morgen, stelle ich mal die Menschen untereinander vor. Das sind ja manchmal nur so kleine Momente, die wirklich schon was ins Rollen bringen und uns auch merken, wo wir einfach aktiv sein können, ja, definitiv. Ich habe 3 letzte Fragen an dich, Lilian. Und zwar ist dein Lieblingsort zum Arbeiten, ist es da, wo du gerade bist?
Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ja, es ist tatsächlich mein Büro zu Hause. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, ja, in Coworking und auch Workation. Das kann ich nicht so gut, weil entweder ich habe Urlaub oder... Also zu Hause ist eigentlich, da kann ich auch total gut konzeptionieren, also meine Konzepte für Workshops schreiben, deshalb bin ich da einfach und ich wohne hier sehr schön in der Natur, das heißt, ich bin auch sehr schnell in den Park und im Wald, vielleicht kommt es noch dazu und das Café ist auch in der Nähe, also
passt eigentlich, ne?
Ideal, ja.
Und das ist immer, dann ist es ja auch gut. Man denkt immer, man muss irgendwie noch was Besseres finden. Aber vielleicht ist es wirklich, was sich zeigt, ist einfach, warum, ja, du lebst da ja wahrscheinlich auch, weil es dir einfach gefällt. Sehr schön. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast.
Ich bin noch dran. Es ist Achtsamkeit für Superfrauen von Shonda Morales. Superfrauen, das Wort kann man jetzt, egal.
Auseinandernehmen,
es ist halt aus dem Amerikanischen übersetzt. Weil ich mich gerade tatsächlich mit dem Thema Resilienz beschäftige. Ich mache noch eine Ausbildung oder Weiterbildung gerade als Resilienztrainerin, weil es eben auch sehr gut zu dem Thema Female Empowerment, Female Leadership, aber auch Diversity passt. Und jetzt selber auch das auszuprobieren, wie kann ich achtsamer mit mir sein, in kleinen 5-minütigen Pausen, na, die hat dann einen Haufen Übungen drin. Und das finde ich jetzt gerade spannend, das auch mal alles an mir selber auszuprobieren, wobei ich schon merke, also manche Übungen, das kriege ich einmal nicht gut hin, da bin ich halt vielleicht auch nicht der Typ für. Aber es ist trotzdem interessant, weil du hast halt dann irgendwann auch mal so einen Bauchladen an Ideen, wenn du es dann auch anderen erzählst. Und das Buch finde ich gerade, es ist auch herausfordernd für mich, aber es ist echt cool.
Ja, cool. Also weil gerade auch das Thema Resilienz, wie du es beschreibst, ist definitiv was irgendwie zusammengehört. Je nachdem auch, wie sich so die wirtschaftliche Lage und so weiter verändert, glaube ich, dürfen wir darauf auf jeden Fall setzen. Eine Sache, die dich sofort entspannt. Ist das schon aus dem Buch? Hast du schon was gelernt? So.
Ja, also eine Sache, die ich aber wirklich intuitiv schon lange bei mir ist, tatsächlich laufen. Also wenn ich gerade mal genervt, da ich ja jetzt hier so cool wohne, ja einfach Schuhe an und wenn es nur eine Viertelstunde um Block ist oder so, einfach zwischen 2 Terminen raus und mal stramm laufen. Was ich sowieso gern mache, ist Joggen, aber dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn du einfach mal nur eine kurze Pause hast und es geht ja um sofort entspannen, frische Luft raus und jetzt, die Vögel fangen jetzt wieder so krass an zu singen, also es ist deutlich spürbar, du siehst die ersten Schneeglöckchen, der Frühling steht wirklich vor der Tür, Krokusse habe ich auch schon entdeckt, also das sind dann auch so Sachen, wo ich so nebenher, also dieses achtsam und trotzdem spazieren gehen, das ist schon eine tolle Sache, mache ich gern, ja.
Cool, weil hier in Berlin ist total Schnee, da ist alles weit weg. Also du wohnst definitiv wesentlich südlicher, hier ist irgendwie noch sibirischer Frost, glaube ich. Ja, aber sehr inspirierend. Dann hoffe ich, dass der Frühling hier auch irgendwann dann nochmal kommt. Also
bestimmt.
Lieben Dank, Lilian. Das war sehr, sehr wertvoll, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass auch wir beispielsweise zusammen einfach signalisieren, wie wichtig es ist, nach vorne zu gehen und das Thema einfach weiterhin konsequent zu bespielen. Und das erlebe ich auch und du sicherlich auch in der Arbeit. Es gibt viele Frauen, die wirklich was machen wollen, die merken auch, auch, sie wollen das so nicht mehr akzeptieren und die aktiv sind, die Lust haben. Und der Appell geht definitiv von uns beiden raus. Macht es, geht ran, guckt im Kleinen, guckt im Großen, packt, verbündet euch und geht nach vorne. Es fühlt sich einfach gut an, zum einen Verbündete zu haben, aber zum anderen auch was zu gestalten. Also vielen, vielen Dank an dich, dass du uns da so viel Inspiration auch gegeben hast.
Vielen Dank, Christine, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Mir auch sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass auch du dabei warst. Und ja, wenn wir schon beim Thema Verbünden sind, dann gebe ich definitiv kurz den Appell, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann klick darauf, denn auch das schafft Sichtbarkeit für das Thema Female Leadership und oder empfehl's Freundinnen, KollegInnen, sodass wir wirklich weiter in die Sichtbarkeit auch bekommen und Frauen einfach ganz selbstverständlich in Führungspositionen sind. Vielen, vielen Dank.